Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM 102,6 MHz. Heute mit Chiara Skibe, ein aktives Mitglied, und Robin Schöttke, Vorstand. Und es geht um den Verein Medinetz Ulm. Was dieser Verein macht, über die Historie und allem drum und dran, kommen wir jetzt in den nächsten 60 Minuten drauf zu sprechen. Doch erstmal natürlich ein Hallo an euch beiden. Wir haben uns ja vorhin im Vorgespräch ja schon mal kennengelernt. Die Hörer draußen, die hatten diesen Vorteil natürlich nicht. Deshalb könnt ihr mal kurz ein paar Worte zu euch selber verlieren.
Hallo, also ich bin Chiara Skibe, ich komme aus Landsberg am Lech und ich studiere momentan im 6. Semester Medizin in Ulm. Und ich bin bei Medinetz dabei seit letzten November ungefähr.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Robin. Ich komme über einen Umweg über Saarland, eigentlich aus Norddeutschland nach Ulm, und studiere ebenfalls Medizin im 4. Semester und bin jetzt auch schon seit 2 Jahren im Mediennetz aktiv.
Dann natürlich 4. Semester, 6. Semester. Wie alt seid ihr beiden dann?
Also ich bin 21.
Und ich 22.
Heißt, seit 2 und seit 3 Jahren wird studiert. War es bei euch von Anfang an klar, dass es in die Richtung Medizin gehen wird?
Also ich habe dieses eine Jahr Pause nach dem Abi gemacht, aber im Prinzip auch nur, weil ich noch eine Weile gebraucht habe, um mich so ganz, ganz, ganz sicher zu fühlen. Und Medizin wollte ich eigentlich schon länger machen, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Also bei mir, ich würde sagen, mir war das nicht in die Wiege gelegt. Ich hatte das ganz lange so im Hinterkopf. Und als es dann so aufs Abi zuging, habe ich mich immer mehr wieder damit beschäftigt. Und am Ende war ich mir dann sicher, dass das Richtige ist.
Und jetzt in Ulm, wie gefällt es euch da jetzt mal so allgemein? Beide zugezogen?
Also ich mag vor allem die Sommer in Ulm. Die finde ich sehr, sehr schön. Im Winter ist es dann doch irgendwann sehr kalt und grau. Aber ich bin jetzt seit 3 Jahren hier und eigentlich gefällt es mir richtig gut. Also Anfang war es schwerer, aber jetzt ist es richtig super.
Ich finde den Nebel immer noch ganz toll. Ich fühle mich so in Ulm auch sehr wohl, bin hier gut angekommen und werde auch mein ganzes Studium hoffentlich hier verbringen.
Wie viel Semester braucht man denn eigentlich bei Medizin?
12. Regulär.
Ui. Ja. Ui. Also da ist noch einiges noch vor euch.
Richtig.
Wir haben noch Programm zu erledigen, ja.
Ich würde jetzt, nachdem wir jetzt ein bisschen so über euch gesprochen haben, gleich mal zum Einstieg: Was ist eigentlich Medinetz Ulm? Wir haben uns ja darum geht's ja heute. Wir könnten ja noch ein bisschen Kaffeekränze machen. Das verschieben wir aber auf nachher. Deshalb einfach nur ganz kurz: Medinetz Ulm, was ist es?
Wir sind ein ehrenamtlicher Verein und wir kümmern uns im Prinzip um Leute, die nicht Teil einer Krankenversicherung in Deutschland sind. Und das sind unterschiedliche Menschen. Das können illegalisierte Personen sein, das können Deutsche sein, die keine Krankenversicherung mehr haben, und noch ein paar andere. Und wir haben für die eben eine Beratungs- und eine Weiterleitungsstelle und wir organisieren das alles so ein bisschen.
Und wer hat das Ganze denn ins Leben gerufen?
Also es war eine Studierendengruppe. 2010 haben die den Verein gegründet. Einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass festgestellt wurde, wie auch in anderen Städten Deutschlands, dass es einfach Menschen gibt, die in Deutschland nicht zum Arzt gehen können, wenn sie krank sind. Und aus dieser Notwendigkeit heraus, die eben auch in Ulm ganz konkret besteht, wurde dann eben das Medinetz Ulm gegründet.
Also das heißt, es war jetzt nichts Innovatives jetzt speziell aus Ulm, sondern das Medinetz, das gibt es über Deutschland verteilt schon.
Es gibt ganz viele verschiedene Medinetze, manche nennen sich Medibüros oder noch ein bisschen abgewandelt, ungefähr 35 Stück in ganz Deutschland. Auch ganz unterschiedlich organisiert. Es gibt studentisch getragene Vereine, es gibt Vereine, die sind gar keine eingetragenen Vereine, sondern sind ganz anders aufgestellt. Aber genauso die Grundidee ist eigentlich in allen Städten die gleiche, nämlich es gibt Menschen, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, und wir kümmern uns darum, dass diese Menschen trotzdem ärztlich behandelt werden können.
Das heißt, bei euch ging das Ganze dann auch aus einer Hochschulgruppe hinaus. Wann denn?
Genau, also 2009 haben die ersten Planungen angefangen und die Vereinsgründung war da 2010.
Seit 2010, seit 7 Jahren. Seit wann seid ihr dabei?
Also genau, ich jetzt seit November letzten Jahres.
Und ich seit etwas länger als 2 Jahren.
Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt konkreter zu dem Verein zu sprechen kommen, machen wir erstmal ein bisschen Musik und begeben uns passend zu dem Wetter in ein bisschen Reggae-Stimmung. Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM 102,6 MHz. Heute mit Chiara Skibe und Robin Schöttke, das Ganze vom Mediennetz Ulm e.V. Wir haben zu Beginn uns kurz so über euren Werdegang unterhalten, über das Studium. Und jetzt haben wir schon leicht den Verein an sich angeschnitten. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben und jetzt erst zu hören, von wem wurde denn nochmal der Verein 2010 dann gegründet?
Ja, genau. Also wir wurden von einer Studierendengruppe gegründet, der Uni Ulm.
War das da speziell wie ausgeschrieben oder kam das allgemein aus dem Verband?
Also ursprünglich kam das von einer Studierendengruppe der IPPNW Deutschland, einer Regionalgruppe aus Ulm, die quasi bei der Gründung des Mediennetzes sich aus dieser Gruppe hervorgetan hat. Inzwischen sind wir aber ein eigenständiger Verein.
Das heißt, nur die Gründung hatte was mit dem Studieren an sich zu tun, aber jetzt danach kann man da auch einfach so als Nicht-Student bei euch da Mitglied werden.
Genau, bei uns kann an sich jeder Mitglied werden. Man muss weder Medizinstudierender sein, noch generell Studierender. Man kann wir heißen jeden willkommen bei uns.
Ich würde sagen, zu den Mitwirkungsgeschichten kommen wir später nochmal. Bleiben wir erstmal nochmal beim Verein an sich. Vorhin war es schon mal leicht angesprochen, was der Anlass war, zu sagen, wir gründen jetzt das Medinetz Ulm. Das war einfach, dass die Versorgung dann doch, also von zu vielen Menschen einfach noch keine Gesundheitsversorgung da war, wenn man das jetzt mal so pauschalisieren kann. Gab es da sonst noch andere Gründe da dazu? Eben auch das Mitziehen mit den anderen Städten oder war das nur der eine Grund?
Also auf jeden Fall war die Situation, dass es eben Menschen gibt, die nicht zum Arzt gehen können, wenn sie krank sind, das war ganz klar die Motivation. Natürlich, es gibt Mediennetze auch in anderen Städten und gab es auch schon vor der Gründung in Ulm. Das war aber eher, also es war nicht so, oh, es gibt Mediennetze, wir müssen in Ulm auch ein Mediennetz gründen, sondern es war schon die Motivation, wir müssen diesen Menschen helfen, die eben keine Möglichkeit haben, sich medizinisch versorgen zu lassen.
Gab es sowas Ähnliches vorher schon mal in Ulm? Wisst ihr das zufällig?
Soweit ich weiß, nicht.
Ah, okay. Dann zum Verein an sich. Wie ist der eigentlich aufgebaut?
Genau, also wir haben unsere Mitgliederversammlung quasi, in der alle aktiven Mitglieder, wir haben einmal im Monat so ein Treffen, ein aktiven Treffen, in dem quasi grundlegende Entscheidungen getroffen werden, die wir vollziehen wollen. Wir haben auch ein paar Fördermitglieder, die quasi finanzielle Hilfe leisten. Wir haben unsere Sprechstunde, die wir besetzen mit unseren Mitgliedern. Wir haben unser Telefon, über die sich Patienten bei uns melden können, die von einem aktiven Mitglied betreut wird, unsere E-Mail-Adresse und so weiter.
Welche Instanzen habt ihr da alles in dem Verein?
Genau, als Instanzen natürlich haben wir die Mitgliederversammlung und den Vorstand. Ganz klar, die Mitgliederversammlung aller aktiven Mitglieder, wo Entscheidungen getroffen werden, ist oberstes Entscheidungsorgan. Und der Vorstand ist einmal natürlich der Formhalber. Wir sind ein Verein, der sich auch so ein bisschen um das kümmert, was halt irgendwie liegen bleibt und sich darum kümmert, dass eben nichts liegen bleibt.
Ja, das heißt, auch ein bisschen Bürokratie gehört halt doch auch damit dazu, oder?
Ja, also wir haben da teilweise auch, das heißt Technik AG, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Da werden viele Sachen gemacht, man muss viel dokumentieren, es ist bürokratisches. Ich meine, ein Verein, es hat alles eine Satzung, es hat alles seine Regeln, das muss man alles beachten. Also ich würde sagen, Bürokratie wird schon auch groß geschrieben bei uns.
Wart ihr da leicht überrascht, als ihr da angefangen habt? So, wart ihr da so ein bisschen überrumpelt zu Beginn, was da auf euch zukommt?
Ich würde es nicht überrumpeln, weil das ist in diesem Fall nichts Schlechtes irgendwie. Also natürlich ist das irgendwie lästig, wenn man dann eine Dokumentation schreiben muss und so weiter. Aber diese Struktur ist enorm wichtig. Wir arbeiten mit Patientinnen und Patienten zusammen und da muss einfach geregelt sein, dass die Versorgung vernünftig abläuft. Und dafür brauchen wir eben unsere eigenen Dokumentationen. Und da wir auch mit sensiblen Patientendaten arbeiten, müssen diese auch verschlüsselt sein. Und daraus ergeben sich eben die Notwendigkeiten, dass wir sowohl auf technischer als auch verwaltungstechnischer Ebene eben fit sind.
Jetzt hast du gerade angesprochen, die Technik AG allgemein, was für Arbeitsgruppen habt ihr im Verein?
Also so ganz grob könnte man sagen, wir haben zum Beispiel eine Arbeitsgruppe Politik, dann haben wir eine Presse, dann haben wir eine, oder die heißen dann ganz verschieden, die sich um kleinere Sachen kümmern, was ich jetzt hier nicht so groß aufführen möchte, aber im Prinzip, wir gründen die dann auch immer wieder neu und dann machen die irgendwas und dann läuft es und dann braucht man die auch nicht mehr oder so. Aber so die großen Felder, würde ich sagen, sind Presse, Politik und dann Technik und so. Ja.
Und natürlich unsere Patientenversorgungsgruppe, die sich um unsere Patientinnen und Patienten kümmert.
In welchen Arbeitsgruppen seid ihr eingeteilt?
In mehreren. Ich glaube, ich bin in Presse, Politik, nicht in Technik und noch in mehreren kleinen und eigene Patienten übernehme ich schon auch immer wieder. Also das muss man sich so vorstellen, man übernimmt eben einen Patienten oder man ist eben in dieser Sprechstunde direkt selber aktiv. So, das meinen wir jetzt mit Patientenarbeit sozusagen.
Ja, genau. Ich übernehme dafür den Technikpart, bin da ein Teil der Technikgruppe. Ich bin heute hier, also auch irgendwie in der Öffentlichkeitsarbeit involviert. Und die Patienten, ich glaube, da ist fast jeder von uns hin und wieder mal aktiv. Wobei wir auch, muss man ganz klar sagen, Menschen haben, die sich nur auf dem Technikgebiet engagieren, nur auf der Öffentlichkeitsarbeit, was auch ein großer Vorteil ist, wenn man zu uns kommt, weil man kann auf dem Gebiet arbeiten, das einem Spaß macht.
Und ich denke mal, zu allen auch kleineren Arbeitsgruppen, da kann man einfach mit euch Rücksprache halten und dann wird man dann schon Bescheid bekommen, oder?
Ganz genau. Also das läuft bei uns auch alles eher locker, ja. Man sieht dann gleich, wer da mitmacht und keine Ahnung, das sind auch meistens nicht so große Sachen, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Und das kann jeder wirklich machen, wie er möchte.
Man muss, um in einer Arbeitsgruppe mitarbeiten zu können, keinen formalen Antrag stellen, sondern man guckt halt über den E-Mail-Verteiler, wann das nächste Treffen stattfindet oder was da gerade organisiert wird und macht dann halt mit.
Wie viele aktive Mitglieder habt ihr Stand heute?
Wir haben circa 20 aktive Mitglieder. Es gibt aber dahinter noch so einen Pool von relativ vielen, die immer mal wieder aktiv sind oder aktiv waren. Also das sind dann noch mal viel mehr. Aber so 20, das haben wir momentan. Und das ist aber auch sehr gut. Also 20, das ist echt eine solide Zahl. So viele waren wir noch nie, würde ich sagen.
Macht ihr da auch aktiv Werbung, gerade jetzt auch an den Unis oder an Schulen, je nachdem vielleicht?
Ja, so hauptsächlich momentan. Verzeihung. Hauptsächlich, wir machen ganz am Anfang, wenn die neuen Erstsemester kommen, in der Regel einmal eine große, stellen wir uns in den größten Hörsaal und stellen uns vor, sagen, wer wir sind, geben eine Kontaktmöglichkeit an und wer Lust hat, sich mal bei uns das anzuschauen, wird halt zu einem Ersti-Treffen eingeladen. Und während des Semesters, wir hängen ab und zu mal Plakate auf und so weiter.
Dann natürlich auch wichtig für alle, die anfangen wollen, wie viel Zeit ungefähr sollte man denn einplanen, wenn man bei euch mitgestalten möchte?
Also das kann man sich eigentlich völlig frei selber legen, wie man das möchte und wie man selber auch ja das leisten kann. Wir haben immer wieder, ich meine, Klausurenphase, das ist natürlich immer so eine Sache, da können dann immer weniger Leute was machen, da machen dann vielleicht eher die Klausuren haben, aber das kann man sich wirklich völlig frei einteilen. Also wir haben da, ja, es gibt nicht sowas wie, man muss irgendwas, man muss überhaupt rein gar nichts. Man kann sich auch nur immer mal wieder in diese Mitgliederversammlung mit reinsetzen. Aber selbst das, wenn man das nicht möchte, dann möchte man das nicht. Aber man muss sich halt dann fragen, warum man gerne mitmachen will. So, wenn man motiviert ist und man macht da irgendwie ein bisschen was mit, was einem Spaß macht, dann ist das für uns die Hauptsache.
Wie viel Zeit geht dann bei euch drauf? Jetzt auch gerade noch als Vorstand, ist es dann schon eigentlich auch ein Fulltime-Job?
Ich habe manchmal das Gefühl, ja. Also es kommt tatsächlich vor, dass ich teilweise irgendwie den halben Tag damit verbringe, irgendwas zu organisieren, mit Leuten zu telefonieren, E-Mails zu schreiben, um irgendeine Versorgung zu gewährleisten und so weiter. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, dass man sich tatsächlich nicht übernimmt, weil ganz klar, ich studiere und das Studium ist irgendwie doch so der Vollzeitjob und das ehrenamtliche Engagement ist enorm wichtig an dieser Stelle, aber der zeitliche Aufwand, wenn man es möchte, ist dann auch nicht zu unterschätzen.
Aber ihr würdet auf jeden Fall jedem auch weiterempfehlen, also dass sich dann auch die Stunden, sagen wir mal, in Grenzen halten, also dass da jeder noch neben Job oder sei es Studium da wirklich auch noch Zeit dafür findet.
Ja, auf jeden Fall. Und man kann auch jederzeit natürlich sagen, nee, jetzt gerade nicht. Gerade da wir jetzt eher mehrere Mitglieder sind, ergibt sich das auch wunderbar, dass dann, es meldet sich immer irgendjemand und irgendjemand hat dann schon immer Zeit. Also das ist eigentlich gar kein Problem bei uns momentan.
Wichtig ist halt, dass wenn man eine Aufgabe übernimmt, dann auch dranbleibt und nicht einfach plötzlich verschwindet und die Aufgabe liegen bleibt. Aber das klappt bei uns sehr gut in letzter Zeit. Und wenn man halt mal eine Phase hat, wo man sich weniger aktiv einbringen möchte, dann sagt man kurz Bescheid. Leute, hört mal, ich bin jetzt erstmal ein bisschen inaktiver als sonst und dann passt das aber auch gut.
Wie war das dann gerade, als ihr beiden angefangen habt? Wie viele Mitglieder waren es da? Gab es auch noch irgendwie eine andere Struktur irgendwie?
Also als ich angefangen habe, wir fingen irgendwie so an mit so 4, 5, 6 Leuten auf dem Treffen. Neulich jetzt haben wir eben irgendwie mal 20 Leute, das ist natürlich was ganz anderes. Die Struktur ändert sich natürlich mit der Anzahl der aktiven Menschen irgendwie, weil früher war man so zu 6, ganz gemütlich, man konnte sich irgendwie jedem auch persönlich begrüßen. Jetzt, wenn man zu 20 in der Uni sitzt und irgendwas bespricht, dann ist das natürlich anders, aber es bietet enorm viele Chancen, weil wir Projekte angehen könnten, für die wir früher gar keine Kapazitäten hatten.
Das wollte ich gerade nachfragen. Heißt, ihr habt dann jetzt dementsprechend auch viel mehr Projekte und könnt wahrscheinlich auch an komplett anderen Ansatzpunkten dann eben auch ansetzen, weil es eben auch das nötige Human Capital in Anführungsstrichen da ist.
Genau, also ich habe jetzt ja im November erst angefangen und damals ging das alles gerade so los, hatte ich das Gefühl. Da waren es dann auch schon nicht mehr so wenige und dann sind in der Zeit auch wahnsinnig viele neue noch dazugekommen. Und ich habe jetzt so das Gefühl, wir arbeiten echt an ziemlich vielen Ecken. Also gerade so was die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Politikerarbeit angeht, das sind Sachen, die konnten wir vorher überhaupt nicht leisten, weil jetzt ist es ohne Probleme möglich, dass 5 Leute einfach mal das eine machen und 5 Leute machen was ganz anderes. Und das ist für alle eine Erleichterung, aber es macht auch total viel Spaß, einfach sich da in mehrere Richtungen zu entwickeln.
Ja, und ich denke auch, dass sich da der Verein auch immer weiter entwickeln kann. Was vielleicht noch zur Gründung, was mir jetzt gerade eben noch einfällt, das war eine Hochschulgruppe, aber könnt ihr mir sagen, wie da so der Übergang war, so langsam in dieses Eigenständige?
Also am Anfang, ich meine, das fing ja ganz klein an. Man hat dann mal angefangen zu planen, hatte die Idee und hat dann diesen Verein gegründet und hat vielleicht auch klein angefangen weiterzuarbeiten und man hat Erfahrung gesammelt und es wurden mehr Leute und man hat sich um mehr Sachen gekümmert und irgendwann ist so eine Eigenständigkeit entstanden. Wir sind ein eigener Verein, der sich um dieses Thema kümmert, auf dem wir auch unsere Kompetenzen ganz klar haben. Und wir sind eben inzwischen auch nicht mehr diese kleine Hochschulgruppe von Studierenden, die irgendwie Menschenrechte spielen, sondern wir sind inzwischen ein eigener Verein mit unseren Kompetenzen und auf unserem Arbeitsgebiet arbeiten wir dementsprechend auch.
Sind dann auch da noch im Nachhinein die Profs und sowas, stehen die euch auch immer noch so zur Hilfe gerade, wenn irgendwie Probleme anstehen sollten?
Nee, also da wir ja unsere eigene Struktur haben, wir sind mit der Uni nicht insofern verbandelt irgendwie, dass da so enge Kontakte bestehen würden. Natürlich hören wir ab und zu mal von einzelnen Professoren, dass sie das gut finden, was wir machen. Aber ansonsten sind wir tatsächlich eine eigenständige Organisation, die in der Hinsicht unabhängig ist.
Dann würde ich sagen, bevor wir weiter über den Verein und noch tiefer in die Materie eintauchen, erstmal nochmal Musik mit einem so leicht sommerlich Indie-Rock. Die Falls mit Mountain at My Gates.
Auf 102,6 For you to fly.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM 102,6. Heute mit Chiara Siebke und Robin Schöttke vom Medinetz Ulm e.V. Wir haben uns jetzt ein wenig über die Historie und des Vereins unterhalten. Aber ihr habt ja schon gesagt, dass ihr medizinische Hilfe für Menschen ohne Papiere anbietet. Wie sieht jetzt dann da gerade so der Ablauf aus, wenn jemand eure Hilfe beansprucht?
Genau, also zunächst mal, wir sind eigentlich hauptsächlich eine Beratungsstelle. Patienten wenden sich an uns, haben dann ein konkretes Problem, was wir dann einschätzen und versuchen es so ein bisschen einzuordnen, so Richtung, ist es jetzt was für einen Hausarzt oder ist es jetzt eher was man operieren muss zum Beispiel. Und dann versuchen wir über die Kontakte, die wir haben, da jemanden zu vermitteln, der sich dann um den Patienten kümmern möchte. Und ja, genau. Also das meistens betreut dann immer eine Person, einen Patienten oder manchmal auch mehrere, je nachdem, wie kompliziert das aussieht. Und da ist es geht dann teilweise um Telefonate oder aber auch um Begleitungen zum Arzt oder sowas in die Richtung.
Also ganz konkret kann man sich das vielleicht so vorstellen, dass entweder in der Sprechstunde oder so ein Telefon klingelt, da meldet sich dann ein Mensch und sagt zum Beispiel, hallo, ich habe ganz starke Zahnschmerzen, und dann gucken wir unsere Ärzteliste und derjenige, der den Fall betreut, unser Fallbetreuer, macht dann einen Termin bei einem unserer Zahnärzte aus und schickt den Menschen mit Zahnschmerzen dann dahin oder begleitet ihn auch dahin oder organisiert vorher noch einen Dolmetscher, wenn das sprachliche Probleme gibt. Und nebenbei werden wir meist noch aktiv, je nachdem wie der Hintergrund des Patienten ist, zu gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen Menschen in eine Krankenversicherung zu bringen oder gerade bei illegalisierten Patienten ohne Aufenthaltsstatus, welche Maßnahmen man da vielleicht noch anbieten kann.
Das heißt, ich höre raus, ihr habt eine Kontaktliste schon auch mit kooperierenden Ärzten da im Gepäck noch mit drin.
Genau, das ist für uns auch absolut elementar. Ohne die könnten wir gar nicht arbeiten, weil wir selber dürfen natürlich niemanden behandeln oder auch irgendwie Medikamente herausgeben oder sonst irgendwas. Und wir sind absolut abhängig von unseren Kontaktärzten und sind darüber auch sehr dankbar natürlich.
Und wir ist nicht nur so, dass wir nicht behandeln dürfen selbst als Studierende oder als Nichtärzte, sondern dass auch so ein bisschen politische Überzeugung ist, dass jedem Menschen eben eine adäquate Gesundheitsversorgung zusteht. Und nur weil der Mensch keinen Aufenthaltsstatus hat, kann das nicht sein, dass sich irgendwelche Studierende um ihn kümmern müssen, sondern auch diese Menschen sollen natürlich von voll ausgebildeten, approbierten Ärzten behandelt werden.
Wie sah dann da der Austausch mit den Ärzten aus? Sind die auf euch zugekommen? Seid ihr auf die Ärzte zugekommen?
Das ist unterschiedlich. Teilweise haben wir tatsächlich Ärzte, die sich, gerade wenn wir jetzt irgendwie Öffentlichkeitsarbeit leisten, dann gibt es teilweise welche, die sich dann eben bei uns melden. Aber wir gehen sonst schon auch aktiv auf die Ärzte zu. Also wir hatten eine Weile in bestimmten Fachgebieten mal so eine gewisse Flaute und da sind wir dann auch selber mal in die Praxen gegangen, haben uns vorgestellt, haben gesagt, ja, wir bräuchten hier Hilfe. Wäre das was für euch? Könntet ihr euch das vorstellen? Und ich glaube, es hält sich die Waage.
Also es kann auch mal durchaus auch sein, dass bei euch mal eine Mail eingeht von dem Arzt, der dann sagt, hey, ich finde es super, was ihr macht, kann ich euch da unterstützen?
Genau, das hatten wir auch schon.
Das heißt, Zahn hast du jetzt vorhin als Beispiel gebracht, also gerade so Zahnmedizin. Seid ihr allgemein da komplett durch das Spektrum abgedeckt oder gibt es auch noch Sachen, wo ihr sagt, oh, da könnten wir jetzt noch einen Arzt gebrauchen?
Es gibt auf jeden Fall noch Lücken in unserer Liste. Also Zahnärzte haben wir jetzt so momentan wieder ein bisschen besser, als es noch vor einiger Zeit war. Obwohl wir auch dann noch froh wären, wenn noch ein paar der Kollegen sich uns anschließen würden. Ganz schwierig ist alles, was in Richtung Psychiatrie, Psychotherapie geht. Das ist natürlich auch ein bisschen anders gelagert als einfach nur ein Hausarztbesuch oder so, aber da sind wir auf jeden Fall noch auf weitere Kollegen für unsere Ärzteliste angewiesen. Aber ansonsten sind wir eigentlich auf allen Fachgebieten so grundlegend, also gut aufgestellt.
Sind dann auch die Ärzte alle ziemlich nahe des Zentrums Ulm oder kommen da auch mal eine Fahrt auf einen zu?
Das ist unterschiedlich. Also wir versuchen das auch selber für die Patienten dann eben zu machen, je nachdem, wo die eben leben. Aber wir haben im Großraum Ulm, würde ich das jetzt mal nennen, Kontakte.
Also es kann auch mal sein, dass man in Richtung zum Beispiel Langenau hintergeht, je nachdem wie dann halt auch der Standort des Patienten ist. Oder ist das dann schon wieder zu weit?
Nee, also wir haben auch Ärzte, die deutlich außerhalb von Ulm praktizieren. Natürlich liegt der Schwerpunkt irgendwie, also die Dichte an Ärzten, die wir haben, nimmt ab, je weiter man sich von Ulm entfernt. Aber wir haben durchaus nicht nur im Innenstadtbereich unsere Kontakte.
Ich würde sagen, da setzt man nachher nochmal dran an. Mich würde jetzt gerade interessieren, nachdem wir jetzt schon mal das Wort Patient in den Mund genommen haben, könnt ihr grob Zahlen nennen, wie viele Menschen denn betroffen sind erstmal davon, dass sie eben keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben?
Also naturgemäß ist das natürlich schwierig, denn es geht um Menschen ohne Papiere, Menschen, die nicht gemeldet sind. Da gibt es keine... Oder es ist schwierig, da eine offizielle Statistik. Zudem ist es auch so, dass wir aus unserer Erfahrung, also wir sind ein Verein in Ulm ansässig, so wir haben keinen klar definierten Einzugsgebiet. Das heißt, wir haben manchmal Patienten, die 100 Kilometer entfernt wohnen. Wir haben Patienten, die direkt hier nebenan wohnen. Das heißt, wir wissen gar nicht von den Patienten, die zu uns kommen, wie groß der Anteil von denen ist, die es tatsächlich gibt. Weshalb wir uns auch sehr zurückhaltend äußern, genaue Zahlen herauszugeben, weil man daraus nur falsche Rückschlüsse ziehen kann.
Dann frage ich nicht nach Zahlen, sondern nach so grob einem prozentualen Anteil. Könnt ihr sagen, oder vorher, aus welchen Gruppen bestehen denn vor allem eure Patienten?
Also wir haben einmal eine relativ große Gruppe, das eben die Menschen ohne Papiere betrifft. Also das heißt Illegale, die aus verschiedensten Orten dieser Welt kommen und die eben hier meistens schon lange in Deutschland leben und die aber offiziell nicht gemeldet sind und für die eben eine Abschiebung drohen würde, wenn die irgendwo offiziell wären. Dann, was auch öfters jetzt war in letzter Zeit, sind auch EU-Bürger, die in ihrem Heimatland entweder selber nicht versichert waren oder die das nicht nachweisen können und die dann hier sind. Die hätten jetzt zum Beispiel nicht dieses Abschiebeproblem, aber die haben de facto auch keine Krankenversicherung, wenn sie hier sind. Und da kann man dann manchmal sogar überlegen, dass man denen in irgendeiner Art und Weise bürokratisch noch ein bisschen helfen kann. Und dann gibt es noch einen Anteil an eben Deutschen, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr in der Krankenversicherung sind oder das nicht richtig funktioniert mit der Versicherungspflicht.
Das heißt, das war jetzt gerade auch so grob chronologisch sortiert, wie jetzt ungefähr da auch die Anteile sind an euren Patienten.
Ja, genau.
Dann kann man gerade jetzt auch mit den EU-Bürgern, auch den Geflüchteten und eben vielleicht auch Obdachlosen Deutschen, kann man da auch Gründe dafür nennen, wie es dazu auch kam?
Also Gründe sind vielfältig. Bei deutschen Staatsbürgern zum Beispiel gibt es verschiedene Situationen, dass man, da geht es ganz oft um Krankenkassenschulden oder ehemals privat versicherte Patienten, die jetzt Schwierigkeiten haben, wieder in eine Krankenversicherung hineinzukommen. Wobei da, wie gesagt, man oft ja noch ansetzen kann und die Menschen wieder versichern kann auf verschiedenen Wegen. Du hast die obdachlosen Menschen erwähnt, die wir auch immer mal wieder haben. Das sind quasi... Ja, das sind relativ, ich in Anführungszeichen, einfache Patienten für uns, weil meist sind obdachlose Menschen in Deutschland irgendwo gemeldet. Das ist dann unsererseits ganz viel Sozialarbeit eigentlich. Wir sprechen mit den Menschen, haben ein Ohr für diese Menschen, sagen ihnen, ja, was sie da haben, wir geben ihnen absolut recht, das ist was, wo sie mit zu ihrem Arzt gehen können. Manchmal, diese Menschen trauen sich manchmal halt einfach nicht so, zum Arzt zu gehen. In diesem Aspekt ist das mehr Sozialarbeit als unsere typische Mediennetzarbeit mit illegalisierten Menschen.
Könntet ihr gerade jetzt so ein konkretes Beispiel vielleicht nennen aus eurer Arbeit?
Du meinst jetzt für einen Patienten,
genau,
wie das bei uns läuft? Ja, wir hatten da jetzt so ein ganz gutes Beispiel, weil sich dieser Patient, das war ein relativ komplizierter Fall und da haben sehr viele Leute daran mitgearbeitet. Das zeigt eben vielleicht auch mal, wie viel Arbeit da dann irgendwo auch dahinter steht. Man muss sich das so vorstellen, das ging jetzt über mehrere Monate. Dieser Patient ist zu uns gekommen in die Sprechstunde und hat selber über ein Problem geklagt, dass er vermutet, dass er eben einen Leistenbruch hat. Und bei ihm war das so, der war illegal, der war schon seit Jahren in Deutschland, aber war an sich nicht gemeldet und bei dem war auch relativ klar, dass das nicht besonders gut ausgehen würde, wenn er in irgendeine Behörde kommt. Und wir haben das dann so organisiert, dass wir ihn eben erst zu weitervermittelnden, also zu Hausärzten gebracht haben, die sich das vielleicht ein bisschen angeschaut haben und die uns dann eine Einschätzung geben konnten. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir uns um eine OP bemühen mussten, weil das doch operiert werden musste. Und das wurde dann teilweise noch sehr kompliziert, weil wir dann natürlich auch Chirurgen brauchen und Kliniken, Zentren, die da mit uns kooperieren wollen. Und das sind dann ganz oft nicht mehr Einzelpersonen, sondern Institutionen. Und das war dann kompliziert, da jemanden zu finden, der mit uns zusammenarbeiten möchte. Aber im Endeffekt hat das alles wunderbar geklappt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, für diesen Patienten, der zudem auch noch obdachlos war, eine 24-Stunden-Betreuung von uns selber zu organisieren und eine Unterkunft, wo er bleiben konnte. Weil nach einer OP, der musste eine Woche einfach bewacht sein, jetzt nicht 24 Stunden lang, aber einfach, dass jemand da ist und dass jemand nach ihm schaut. Und direkt nach der OP musste er eben 24 Stunden bewacht werden sozusagen. Das wäre jetzt, wenn jemand auf eine Station geht, das ist natürlich viel unkomplizierter, aber das war eben für uns nicht möglich, auch unter diesem anonymen Aspekt nicht. Und das war eine Beteiligung von ungefähr 10, 15 Leuten, die da über Wochen hinweg mitgearbeitet haben, weil da gab es Gänge zu Ärzten vorher und danach. Und im Nachhinein ist es echt super gelaufen, weil dieser Patient ist mittlerweile glücklich und geheilt. Das hat alles super geklappt. Und für uns war das natürlich schon auch nochmal schön zu sehen, dass es dadurch, dass wir jetzt so viele Leute sind, auch gut läuft.
Was man in dem Fall ganz gut sieht, ist eigentlich, dass wo der Fehler im System ist. Denn wie Chiara jetzt meinte, wir haben da mit 15 Leuten 2 Wochen lang plus die ganzen Vorsorge- und Nachsorgetermine dran gearbeitet. Und dass dieser Mensch jetzt operiert und behandelt werden konnte, war ein glücklicher Zufall, weil wir gerade die Kapazität hatten, mit 15 Leuten 2 Wochen lang an dem Fall zu arbeiten. Wenn wir jetzt weniger Leute gewesen wären, wäre der Mensch nicht versorgt worden. Wenn wir es nicht geschafft hätten, ein OP-Team zu organisieren, wäre der Mensch nicht versorgt worden. Wenn wir es nicht geschafft hätten, eine Unterkunft zu organisieren für 2 Wochen, wäre der Mensch nicht versorgt worden. Also es hängt davon ab, dass sich Menschen wie wir freiwillig engagieren, ob jemand adäquat versorgt wird oder nicht. Und das ist eigentlich das, was unserer Meinung nach nicht sein kann.
Dass da eben die Unterstützung halt auch fehlt. So gerade jetzt vielleicht sogar auch finanziell oder eben...
Ja, genau, es ist gar nicht nur die Unterstützung, auch einfach die, das System an sich, dass es eben keine Grundversorgung für alle Menschen hier gibt, sondern dass da eben dieser Unterschied gemacht wird zwischen, ja gut, da ist jemand mit Papieren, da ist jemand ohne Papiere. So, wir meinten jetzt tatsächlich eher von höherer Ebene, dass es da eine Instanz gibt, die sich darum kümmert.
Unsere Überzeugung ist, dass jeden Menschen unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus oder sonstigen Merkmalen eben grundlegende medizinische Versorgung zusteht. Und das ist de facto in der Umsetzung in Deutschland nicht gewährleistet.
Dann würde ich sagen, machen wir einen Schlenker, kommen gleich zur AG-Politik. Das grenzt ja gerade auch gut daran an. Wie sieht dann gerade der Austausch mit den Politikern aus?
Ja, wir fangen da gerade an. Also das hängt auch so ein bisschen dann zusammen, dass wir jetzt halt, wie vorhin schon angesprochen, die Kapazitäten haben. Wir sind mehr aktive Leute. Das heißt, wir haben auch einfach jetzt die Zeit, uns mal in die Richtung zu orientieren. Und eben unsere Überzeugung so auch über andere Kanäle zu publizieren. Da führen wir Gespräche und diese Gespräche fangen jetzt an und wir sind gespannt darauf, welche Ergebnisse aus diesen Gesprächen vielleicht hervorgehen.
Was für Ergebnisse wünscht ihr euch?
Also das ganz große Ziel, was nicht nur das Mediennetz Ulm, sondern ganz viele Mediennetze haben, ist, dass eben alle Menschen tatsächlich in der Umsetzung, unabhängig vom Aufenthaltsstatus und so weiter, sich medizinisch versorgen können in Deutschland. Und unserer Meinung nach ist das am besten zu gewährleisten durch die Einführung eines anonymen Krankenscheins, mit dem eben jeder Mensch sich anonym adäquat behandeln lassen kann.
Das wollte ich mich gerade eben nachfragen. So wie es jetzt ist, könnte sich dann damit als eigentlich ein Arzt auch strafbar machen?
Nein.
Das nicht?
Nein, auf keinen Fall. Also genau, da braucht auch keiner der Kollegen Angst haben, die mit uns kooperieren oder so weiter. Es gibt eine ärztliche Schweigepflicht und das Gebot für die Ärzte ist, dass man Menschen, die medizinische Hilfe brauchen, behandelt. Und eine etwaige Meldepflicht steht in keinem Fall über der Behandlungspflicht.
Kann es aber trotzdem sein, dass da gerne mal auch meine Behörde vielleicht mal bei euch anruft oder da irgendwie ein paar Informationen haben will?
Also, dass jetzt konkret eine Behörde bei uns anruft, ist bei uns noch nicht vorgekommen. In anderen Mediennetzen schon. Was immer mal wieder vorkommt, ist, dass verschiedene Kliniken oder Praxen von uns gern Kontaktdaten von unseren Patienten haben möchten, weil sie eine Rechnung stellen wollen oder so weiter. Und da stellen wir uns aber auch ganz klar her und wir geben keine Kontaktdaten unserer Patienten raus. Wir garantieren die Anonymität unserer Patienten.
Ja, ist ja auch wichtig, weil klar, die Leute kommen da mit einem Anliegen her und sind ja auch froh, dass sie gerade eben wieder neue Vertrauenspersonen eben haben, gerade in dem Thema.
Genau. Wir sind ganz oft die letzte Anlaufstelle, also die letzte Hoffnung, bevor gar nichts mehr geht. Meist sind alle anderen Wege schon mehr oder weniger ausgeschöpft. Wir sind die letzte Stelle, an die man sich wenden kann. Und natürlich ist das Vertrauen, dass die Patientinnen und Patienten uns vertrauen können, dass wir ihre Daten tatsächlich geheim halten, enorm wichtig. Und deswegen bemühen wir auch unsere Technik AG damit, verschiedene Verschlüsselungssysteme anzuwenden und so weiter. Also da sind wir schon sehr darauf bedacht, die Daten unserer Patienten geheim zu halten.
Kann man sagen, dass sich seit, ich nehme jetzt einfach mal seit einem Jahr grob als Zeitraum, dass sich da schon was verbessert hat?
Eher verschlechtert. Also natürlich muss man das so ein bisschen unterteilen. Es gibt in Thüringen jetzt ein Modellprojekt, anonymer Krankenschein, in Niedersachsen seit letztem Jahr auch. Das ist noch nicht der ganz große Wurf. Das sind Modellversuche jetzt für 3 Jahre unter auch teilweise schwierigen Bedingungen. Aber wenn man sich die bundesweite Situation anschaut, muss man sagen, dass auch aufgrund der ganzen Asylrechtsverschärfung und so weiter die Situation insgesamt eigentlich schlechter wird.
Wie sieht dann jetzt auch gerade im aktuellen Wahlkampf der Austausch mit der Politik aus? Sind da jetzt irgendwie auch Besserungen in Sicht? Ist man da kompromissbereit? Oder ist es da eher so diese abstoßende Hand?
Das hängt auch immer ganz stark davon ab, mit wem man spricht. Es gibt auf jeden Fall auch in Anführungszeichen der Politik Stimmen, die ebenfalls eine, ich sag mal, humanitäre Meinung vertreten. Es gibt aber natürlich auch andere Meinungen, die Sicherheitspolitik gegen Gesundheitsversorgung ausspielen möchten und so weiter. Das ist insgesamt momentan ein sehr schwieriges Thema.
Laut deiner eigenen Überzeugung, ist da für dich jetzt Besserung in Sicht bis nächstes Jahr?
Tja, also ich hoffe ja immer, dass es besser wird. Man hat gesehen, in Thüringen nach dem Regierungswechsel war dieses Projekt anonymer Krankenschein plötzlich möglich. Es gab da einen Regierungswechsel und plötzlich stand das auf der Agenda und das BNetz Jena hat angefangen zu verhandeln und es kam tatsächlich zu der Umsetzung dieses Modellprojekts jetzt. Und ich glaube, ja, auch in Baden-Württemberg wird irgendwann wieder gewählt und demnächst steht die Bundestagswahl an und ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass nach der Wahl auch bundesweit oder auch in Baden-Württemberg Lösungen möglich sind.
Also ich bin Tim und ich finde Radio Free FM super.
Und die Plattform ist wieder da, heute mit Medinetz Ulm e.V. Am Mikrofon sind Chiara Skibe und Robin Schöttke. Moderiert wird die Sendung von Dominik Köstler. Wir haben jetzt gerade eben so leicht die Politik da noch mit angeschnitten, aber nur ganz leicht. Allgemein auch über den Verein an sich gesprochen, für alle, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben. Wie sieht der Weg aus eines Patienten, der von euch die Beratung in Anspruch nimmt?
Genau, also der Patient kann uns entweder per Mail, per Telefon oder indem er eben in unsere Sprechstunde kommt, kontaktieren. Und er bekommt dann meistens sowas wie einen Fallbetreuer. Das ist dann jemand, mit dem er ständig Kontakt hat, meist telefonisch oder auch persönlich. Und wir vermitteln dann weiter an einen Arzt, der eben für ihn zuständig ist, je nach Krankheitsbild. Und wir organisieren dann eben, dass der Patient dahin geht, manchmal selber, manchmal begleitet. Falls es irgendwie Sprachenprobleme gibt, haben wir auch Dolmetscher oder versuchen das auf jeden Fall irgendwie zu organisieren und dann läuft es eben so ab und der Arzt hat dann noch mit uns Kontakt und genau.
Und zuerst sind die konkreten Betreuer erstmal von euch selber aus dem Verein?
Genau, die sind immer von uns selber aus dem Verein.
Dann, wenn ich jetzt mich bei euch melde und nehme eure Beratung in Anspruch, wie lange dauert es dann ungefähr, bis ich damit rechnen kann, einen Termin auch bei einem Arzt zu bekommen?
Normalerweise dauert das bei uns nicht lang. Also die Ärzte, die mit uns kooperieren, die wissen das ja schon und wir versuchen das praktisch meistens selber zu regeln. Also es ruft dann jemand von Medinetz eben an und normalerweise ist ein Termin in maximal einer Woche, würde ich jetzt mal sagen. Es geht normalerweise schnell und vor allem, wenn es dringend ist, was häufiger mal der Fall ist, dann versuchen wir natürlich auch, das schneller durchzubekommen.
Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Fachrichtung ab, die man braucht. Ob wir gerade einen Arzt haben in der Fachrichtung. Wir hatten mal die Phase, wo wir keine Zahnärzte mehr hatten, da war das sehr schwierig. Aber normalerweise auf den Fachgebieten, wo wir kooperierende Ärztinnen und Ärzte haben, geht das, wie Chiara meinte, jetzt relativ schnell.
Heißt da einfach nur ein Anruf beim Arzt, dass dann der Austausch und der Kontakt auch schon so gefestigt, der weiß dann Bescheid, hey, da könnte sozusagen jede Minute auch mal ein Anruf kommen. Also der.
Normalerweise ist das so. Ich meine, natürlich sind viele Patientenfälle dann wieder total individuell und dann ist es wieder total anders. Und das gibt es natürlich auch wieder ganz viele Beispiele, wo das nicht so läuft. Aber im Normalfall, sage ich jetzt mal, ist es genauso.
Und ich habe jetzt zum Beispiel gesehen auf eurer Homepage, das ist in ganz vielen verschiedenen Fragen, in Sprachen natürlich eingeteilt. Ihr habt selber auch gesagt, ihr guckt immer, dass ihr einen Dolmetscher kriegt. Wie habt ihr die Seite aufgezogen? Waren das auch nur Leute, die bei euch im Verein sind, die Sprachen beherrschen? Habt ihr da jemanden engagiert? Wie lief das ab?
Wir hatten quasi auf unserer alten Website war das tatsächlich so, wir haben irgendwie Leute gefragt, die wir kennen, die irgendwelche Sprachen sprechen, uns unsere Texte für die Website zu übersetzen. Letztendlich haben wir inzwischen so viele Sprachen, dass wir eine Übersetzungsagentur beauftragt haben, unsere Website mit diesen Sprachversionen zu übersetzen.
Und da werden wahrscheinlich auch fast alle Sprachen dann auch beansprucht, oder?
Immer wieder unterschiedlich und phasenweise. Wir haben definitiv aus vielen Sprachbereichen schon Patientinnen und Patienten gehabt, auch aus Sprachbereichen, die wir so nicht quasi auf Abruf per Dolmetscher da haben. Aber bis jetzt hat es immer geklappt, dass wir irgendwie jemanden organisieren konnten, der in der Sprache dann vermitteln konnte.
Tatsächlich ist es auch oft so, dass die Patienten selber schon jemanden mitbringen, der Deutsch spricht soweit oder dann eben Englisch. Das heißt, meistens haben die diese Frage für uns schon geklärt und wir haben dann da schon eine Vermittlung.
Und ansonsten am Telefon, wenn sich jemand meldet, welche Sprachen hättet ihr denn jetzt sozusagen auf Abruf oder könntet weiterleiten bei euch im Verein?
Also Deutsch geht natürlich immer, Englisch kriegt meist auch noch jeder hin. Wir haben auch, glaube ich, relativ viele Leute, die Französisch recht fit sind. Spanisch würde auch noch sehr schnell gehen. Und darüber hinaus müssten wir meist erstmal selber jemanden anrufen, der dann sich kümmert. Wobei, wie gesagt, in den meisten Fällen klappt das.
Dann eure Homepage, wir haben jetzt vorhin schon mal genannt, über Mail, Telefon, Homepage. Jetzt wäre es ja auch mal an der Zeit, vielleicht mal das alles auszuführen. Wie lautet denn eure Homepage?
Ja, das ist relativ einfach. Wir sind das Mediennetz Ulm und sind erreichbar unter www.mediennetz-ulm.de.
Auch auf den sozialen Netzwerken?
Genau, bei Facebook genauso. Wenn man da Mediennetz Ulm eingibt, wird man uns sofort finden. Unsere E-Mail-Adresse ist auch sehr eingängig, kontakt@mediennetz-ulm.de. Und alle diese Infos findet man aber natürlich auch auf der Website.
Also da gibt es auch nochmal alles gebündelt, nochmal
genau,
nachlesen.
Alle unsere Kontaktmöglichkeiten, unsere Telefonnummer, alles was man braucht, um mit uns in Kontakt treten zu können.
Seid ihr auch 24/7 sozusagen erreichbar oder habt ihr da auch feste Zeiten, wo man euch erreicht?
Nee, also die E-Mail wird regelmäßig von sehr vielen Leuten abgerufen, sodass da eine relativ schnelle Reaktion möglich ist. Das Telefon hat immer, das ist ein Vereinshandy, das hat immer abwechselnd einen Aktiver und natürlich schläft auch dieser Aktive mal oder ist gerade in einer Klausur oder sonst wo, aber man kann auf die Mailbox sprechen und wir rufen dann schnellstmöglich zurück.
Also es wird auf jeden Fall geguckt, dass sich da schnellstmöglich drum gekümmert wird.
Auf jeden Fall. Wir sind natürlich nicht ausgelegt auf akute Notfälle. Wenn sich jemand das Bein absägt, dann können wir da auch nicht innerhalb von Sekunden reagieren, wie das ein Rettungswagen könnte. Aber für das, was unsere Patienten meist an Problemen haben, versuchen wir natürlich schnellstmöglich zu reagieren, ja.
Dann würde ich sagen, so kurz vor Ende, weil die Zeit ja auch schon wieder wegrennt. Was sind denn eure Ziele für die Zukunft? Wir können ja mal sagen, Zukunft ist ja so ein weiter Begriff, vielleicht jetzt erstmal für das nächste Jahr.
Also ich würde mir auf der einen Seite natürlich wünschen, dass von unserer Seite her die Arbeit weiterhin so gut läuft, wie es jetzt momentan ist, aber wir auch es irgendwie hinbekommen, dass wir in der Öffentlichkeit sozusagen ein größeres Publikum haben für eben dieses Problem, was wir jetzt auch benannt haben, aber auch mit Politikern und größeren Instanzen, sage ich jetzt mal, auch mehr in den Dialog treten können, dass wir vielleicht wirklich mal was ändern können und dass es vielleicht nicht jedes Mal so dramatische Situationen geben kann, die wir zu verhindern versuchen.
Ja, genau. Also dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich ein endloses Thema. Aber wir stellen immer wieder fest, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass es Menschen in Deutschland gibt, die nicht zum Arzt gehen können. Und das ist natürlich ein ganz großes Anliegen, dass wir da ein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen können, das ich mir auch fürs nächste Jahr wünsche. Die Arbeit im Mediennetz klappt momentan sehr gut. Ich hoffe, dass das so weiterläuft, habe da momentan keine Bedenken bei. Und quasi so große Ziele wie den anonymen Krankenschein, so realistisch bin ich auch zu sagen, das wird jetzt nicht in den nächsten Monaten was, aber man muss ja mal erstmal die Grundlage legen, auf der man dann irgendwann dieses Ziel erreichen kann.
Das heißt, langfristiger gesehen ist es auf jeden Fall der anonyme Krankenschein so eins der Ziele, die ihr hier auf jeden Fall gesteckt habt.
Ja, es ist auf jeden Fall unserer Ansicht nach die beste Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, auf einem nicht sehr komplizierten Weg. Also so einen Krankenschein einzufügen ist keine, man muss nicht das gesamte Gesundheitssystem umschaufeln, um das machen zu können. Man könnte also mit so einer kleinen Änderung ganz, ganz große Wirkung erzielen.
Also wir haben vorhin schon mal drüber geredet, wie kann man bei euch einfach mithelfen? Das war ja ganz easy.
Also bei uns kann jeder aktiv werden, der sich für das gesamte Thema vielleicht interessiert oder der auch an sich sich engagieren möchte ehrenamtlich. Und dadurch, dass wir eben so eine breit aufgestellte Arbeit haben, kann man da wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen mitmachen. Deswegen sollte man da überhaupt keine Scheu haben, einfach uns anschreiben, am besten per Mail oder natürlich kann man uns auch anrufen oder auf Facebook oder so. Und wir teilen dann die weiteren Sachen mit, was man wissen muss. Ganz oft kommen halt dann die Leute in die Mitgliederversammlung oder so. Das klappt meistens richtig gut.
Ihr habt auch gesagt, es sind regelmäßig Treffen. Wann denn immer?
Genau, das wird immer, wir doodeln das und stellen dann fest, wann die Menschen eben, die meisten von uns Zeit haben und treffen uns dann so während des Semesters meist, haben wir einmal im Monat diese große Sitzung und die einzelnen Arbeitsgruppen treffen sich individuell, je nachdem, was für Themen da gerade anstehen.
Das heißt, da werde ich wahrscheinlich auch auf den sozialen Plattformen oder dann eben auf der Homepage.
Genau, wir schreiben auch auf unserer Website immer mal wieder, wann das nächste Treffen ist. Das Einfachste ist wirklich, uns mal schnell eine E-Mail schreiben. Dann merken wir uns das und sobald das nächste Treffen ansteht, melden wir uns vorher nochmal.
Und Vorkenntnisse brauche ich überhaupt gar keine?
Nein, überhaupt nicht. Also tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie sich Sorgen macht, weil man ja vielleicht dann in diese Sprechstunde gehen müsste, das A, muss man das nicht machen, wenn man das nicht will, und B, auch da, wir sind ja eine Vermittlungsstelle. Also wir, hauptsächlich ist da einfach das, dass man eben mit den Menschen spricht, die ein bisschen beruhigt und sagt, ja, wir werden dafür wahrscheinlich eine Lösung finden. Und wenn man selber nicht weiter weiß, wir reden alle miteinander. Also dass wir entscheiden die Sachen auch gemeinsam. Wenn einer nicht weiter weiß, dann fragt er jemanden. Also das ist alles überhaupt gar kein Problem.
Genau, wenn man zu uns kommt, muss man nicht vorher schon die Wahnsinnsvorkenntnisse auf unserem Arbeitsgebiet haben. Wir sorgen da natürlich auch im Team
Für die Weiterbildung in dem Bereich. Das ist uns auch wirklich sehr, sehr wichtig. Als ich angefangen habe, wusste ich gar nichts und hatte am Anfang auch noch ganz viele Sorgen. Aber ich habe dann immer jemanden gefragt und mittlerweile kenne ich mich auch besser aus. Also das lernt man dann mit der Arbeit an sich.
Und wenn jetzt jemand, ein Arzt bei euch, also jetzt hier zuhören, hört und denkt sich, boah, das möchte ich gerne unterstützen. Für ihn wird der Weg der gleiche sein.
Einfach. Ganz genau. Also das per Mail, per Telefon ist da wirklich die beste Möglichkeit. Und wir melden uns zurück und wir sind natürlich dankbar um alle Menschen, die mit uns kooperieren möchten.
Ihr habt natürlich auch mehrere Veranstaltungen. Ich habe auf dem Blog, auf der Homepage gesehen, auch mal Tübingen. Steht jetzt auch demnächst was an?
Genau, wir sind auf dem Klangkost-Festival, was im Rahmen des Festivals Contre le Racisme stattfinden wird. Da werden wir auf jeden Fall da sein und einen Stand haben. Das ist so unser nächstes Ziel in der Zukunft.
Das heißt, da kann man einfach auch, wer viele Fragen hat, euch einfach mal durchlöchern.
Ganz genau. Da sind wir persönlich vertreten und sind froh, wenn jemand mit uns reden möchte.
Gibt es allgemein noch was in der nächsten Zeit geplant ist?
Konkrete Veranstaltungen haben wir jetzt nicht mehr angesetzt, aber das wird mit Sicherheit wieder kommen und auch da über Facebook bekannt gemacht.
Dann hinten raus die letzten Worte, die gehören nochmal euch. Das heißt, ich ziehe jetzt mein Mikrofon runter und dann lasse ich euch noch hier noch kurz das loswerden, was euch jetzt noch auf der Zunge brennt.
Genau, also wir sind natürlich sehr dankbar um Hilfe von jeder Seite. Wir sind auch für Spenden natürlich immer dankbar oder Kooperationen von der Seite der Ärzten. Wir möchten hier noch mal klarstellen, es gibt eben dieses Problem. Es gibt Menschen, die tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in Ulm und Umgebung keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Das ist ein Problem. Wir haben genug Leute, die bei uns auftauchen. Wir werden da sehr oft zu Rate gezogen. Und es ist für uns wahnsinnig wichtig, dass die Menschen einfach Bescheid wissen, dass es dieses Problem gibt. Und wir möchten langfristig einfach das schaffen, dass dieses Problem einfach nicht mehr existiert. Und das ist unser großes Ziel und wir hoffen, dass das auch so angekommen ist.
Dann wünsche ich auf diesem Weg noch viel, viel Glück, dass es auch gerade so weitergeht, dass der Verein sich da auch hält, dass vielleicht doch noch viele aktive Mitglieder noch dazu kommen, dass die Arbeitsgruppen weiterhin gefüllt sind, dass eben auch dann Austausch später auch mal mit der Politik und mit allem drum und dran stattfinden kann. Deshalb sage ich vielen, vielen Dank an Chiara und an Robin. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Heute mit dem Thema Medinetz Ulm e.V. Ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass auch Leute ohne Papiere trotzdem eine medizinische Versorgung bekommen, indem sie einfach eine Beratungsstelle sind für eben jene Leute. Alles natürlich anonym und natürlich auch mit ordentlicher Hilfe von kooperierenden Ärzten. Für Updates könnt ihr natürlich die Homepage checken. www.medinetz-ulm.de oder einfach über die sozialen Plattformen oder ganz oldschool über Mail kontakt@medinetz-ulm.de. Wer spenden möchte, natürlich ist auch ein Verein, der ist auch auf Spenden angewiesen. Das kann man alles auch nochmal auf der Homepage checken oder eben per Mail direkt mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Ansonsten sieht man sich am Festival Contre le Racisme. Das war die Plattform mit Chiara Skibe und Robin Schöttke. Moderiert wurde die Sendung von Dominik Köstler.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.